Wir haben einen Gast hier und ich begrüße ganz herzlich im Studio Martin Schneider. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, du bist ein Geiger und Teil des Vielklang-Festivals und wirst auftreten am 4.9. im SWT Kulturwerk bei Bach und Breakfast. Und wir haben hier die Gelegenheit, ein bisschen Einblicke zu bekommen in einen ja anstrebenden, aufsteigenden Star-Geiger, der seit er sechs ist, Geige spielt und in Salzburg am Mozarteum studierst du. Das ist alles, hier sind viele Geschichten wert und vielleicht fangen wir an mit den Vielklang, mit dem Vielklang-Kosmos, wo du ja auch Teil bist dieser Familie, wie uns Felix hier am Montag auch so schön beschrieben hat. Wie bist du da dazu gekommen zum Vielklang-Festival als quasi, du bist quasi auftretender Künstler, aber machst du auch noch mehr dort?
Eigentlich dazugekommen bin ich ganz unspektakulär. Ich habe in Tübingen 2 Semester Informatik studiert und war eines Tages einfach am Musikwissenschaftlichen Institut. Und da hing eigentlich irgendwie ein cooler Flyer, der die Vielklang-Akademie, den Meisterkurs, beworben hat. Und das sah cool aus. Und dann bin ich da hingegangen und so hat alles angefangen.
Wie ging es dann weiter? Dann hast du quasi da teilgenommen an diesem Meisterkurs?
Genau, da habe ich teilgenommen und habe dann Felix kennengelernt und meine Professorin habe ich dort kennengelernt, bei der ich dann später studiert habe in Salzburg oder immer noch studiere und viele coole Leute. Genau so hat es angefangen.
Wieso hast du zuerst Informatik studiert? War das so ein Sicherheitsgedanke?
Ja, den Sicherheitsgedanken, den gibt es prinzipiell auch immer noch. Also die Option, das dann nachher fertig zu machen, nach dem Musikstudium, steht immer noch offen. Ist einfach eine sichere Bank, als Musiker noch was zu haben, was man noch machen kann. Genau, ich habe einfach angefangen, habe nebenher weiter geübt und mich weiter verbessert und weiter Unterricht genommen, um dann noch Musik studieren zu können später.
Und war das dann, hängt das mit dem Vielklang-Meisterkurs zusammen auch? Wenn du die Professorin nicht kennengelernt hättest, dann wärst du jetzt noch Informatikstudierender?
Ja, das kann man schon so sagen, denke ich.
Also es war einfach Fügung dann auch, waren es dann Leute, die dich bestärkt haben, diesen Schritt zu gehen? Oder wie kam es zu diesem Umstieg auch nochmal?
Ja, also es war sogar ein doppelter Umstieg, weil meine Professorin Mayumi Hirasaki, sie ist Professorin für Barockvioline, nicht nur moderne Violine, sondern eben auch Barockvioline. Und ich mag einfach diese Musik total gern, habe auch schon davor Barockvioline gespielt, aber dann die Erfahrung, bei ihr Unterricht zu haben und generell einfach das näher kennenzulernen, hat mich einfach dann sehr mitgenommen und dann habe ich das weiterverfolgt und dann eben auch studiert.
Also bevor du auf Barock umgestiegen bist, warst du auf moderne Violine gereicht, genau, gepolt. Genau. Was ist da der Unterschied?
Es sind bauliche Sachen und es ist ein bisschen anderes Instrument. Also zum einen der größte Unterschied ist, oder es gibt eigentlich 2 richtig große Unterschiede, der große Unterschied ist, der Bogen ist einfach anders. Der ist zum Beispiel anders gebogen, er ist viel leichter und schneller auch. Das ist eine coole Erfahrung. Jeder, der das mal machen kann, sollte das mal ausprobieren. Und der andere Unterschied ist, wir spielen auf Darmsaiten. Das heißt, Saiten sind nicht aus Stahl, modern, wie sie auf modernen Instrumenten gespielt werden, sondern aus Schafdarm gedreht, alles von Hand gedreht. Und das ist eine ganz andere Spielerfahrung. Dann zum Beispiel, was noch anders ist, ist, dass wir eigentlich in der Regel ohne Kinnhalter und Schulterstütze spielen. Dafür ist aber der Hals viel dicker, weil muss man besser in der Hand halten. Dann noch so kleine technische Feinheiten. Der Hals hat einen anderen Winkel, der ist flacher gelegt auf der Geige und der Bassbalken ist anders. Dadurch klingt es einfach insgesamt sehr anders.
Können Barockviolinen und moderne zusammenspielen oder passt es dann irgendwie alles gar nicht?
Das ist eine coole Frage, weil wir haben tatsächlich vor einer Woche in Bayreuth ein Projekt gemacht, da war Felix auch sogar dabei. Da haben wir ein Konzert gemacht mit Barockinstrumenten und elektronischen Geigen im gleichen Konzert. Und wir haben da zum Beispiel doppelchörige Sachen gespielt, also Stücke, die aus 2 Chören bestehen. Der eine Chor wurde gespielt von den Barockinstrumenten und der andere Chor von den elektronischen Geigen. Und dann haben wir eben da zusammen musiziert und das war auch ziemlich cool. Also es geht schon zusammen. Es wird nicht immer gemacht. Der Klangunterschied ist schon stark. Und vor allem auch die Lautstärke ist sehr unterschiedlich, gerade wenn man mit modernen akustischen Instrumenten spielt. Die sind unglaublich laut im Gegensatz zu den feineren und ein bisschen leiseren Barockinstrumenten.
Da würde das Barock untergehen oder was dann so ein bisschen, wenn man nicht aufpasst?
Ja, das kann man verhindern, aber es gibt zum Beispiel auch Aufnahmen von, also es gibt Aufnahmen auf YouTube von Isabella Faust, die das durchaus macht, mit historischen Instrumenten mit modernem Orchester zu spielen. Und es ist schon möglich, es klingt im direkten Vergleich, klingen die Barockinstrumente ein bisschen dünn, weil sie andere Stärken haben. Sie haben andere Obertöne und dadurch klingt es einfach anders.
Was würdest du sagen, du bist jetzt aus der Fan des Barock und was sind noch weitere Stärken auch dieser Kategorie oder dieser Strömung? Wie nennt man das eigentlich? Ist das eine Schule dann, eine eigene, eine ganz so das Barocke?
Ja, also man kann das schon als Schule bezeichnen auch inzwischen oder als Ideenrichtung, diese historische Aufführungspraxis wird das genannt. Da geht es eben dann viel darum, dass man möglichst die Musik so spielt, wie sie in der Zeit gedacht war oder gespielt wurde oder mit dem Intent, mit dem sie geschrieben wurde. Dann liest man Bücher, alte Quellen und schaut sich an, was die Leute gesagt haben zu der Musik, wie soll man spielen. Ganz berühmte Diskussion ist zum Beispiel, wie soll man kleine Noten, also Vorschläge spielen. Das sind alles dann Details, die gehören zu diesem Thema historische Aufführungspraxis dazu.
Ja, das ist ja auch viel hypothetisch. Man kann ja eigentlich niemand mehr fragen dann auch, ne? Oder gibt es da noch solche Quellen auch, die da klare Aussagen machen?
Also es gibt durchaus sehr klare Quellen. Es gibt eben viele Schulen. Zum Beispiel von Quanz gibt es einen Versuch über die wahre Art, die Flut-Traversiere, also die Traversflöte zu spielen. Das sind sehr detaillierte Quellen, die auch sehr genau darauf eingehen, wie man spielen sollte. Aber es ist natürlich klar, niemand lebt mehr aus der Zeit, das ist 300 Jahre her. Es ist durchaus möglich, dass man vom Kurs abgekommen ist und mit der Möglichkeit muss man natürlich auch umgehen. Und selbst wenn man der historischen Aufführungspraxis folgt, dann bedeutet es ja nicht, dass andere Interpretationen keinen Wert haben oder keinen Ansatz haben, der durchaus berechtigt ist.
Es entsteht kein Dogma daraus dann.
Genau, oder zumindest sollte man so damit umgehen und auch wenn es manche ein bisschen schärfer sehen.
Wie stellst du dir die Zeit vor, 1700 irgendwas? Wie war da das Leben und so auch jenseits oder mit Musik und auch jenseits der Musik?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil letztendlich ist das zum Beispiel so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, man weiß es nicht so richtig, man ist ja nicht dort gewesen. Also man kann natürlich die Bilder anschauen, es gibt ja schöne Gemälde von Versailles und was auch immer. Und man kann auch die Berichte lesen, Chroniken, aber letztendlich das alltägliche Leben kann man nicht mehr so nachfühlen. Also wenn man als Bäcker oder sowas um 5 Uhr morgens aufstehen musste, sich erstmal Sorgen drum machen musste, wo man überhaupt das Mehl bekommt, dann schon so Details, das Mehl wirklich sieben zu müssen, damit nicht noch Würmer da oben sind und dann Brot zu verkaufen oder auch in Kriegszeiten, wenn dann Leute damit einfach mit Schwertern oder was auch immer angekommen sind, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Auch das Musikerleben ist einfach sehr anders. Musiker oder auch Gaukler und fahrende Gesellen und sowas, das war einfach ganz anderer Lebensstil.
Wie war der für Musiker? Waren die da auch bei Hof dann angestellt oder waren das auch so Freigeister schon, wie heute manchmal Musiker auch gelten?
Nein, also so Freigeister waren sie noch nicht. Es gibt im Prinzip 3 Arten von Musikern. 2 sind gut berichtet, das liegt in der Natur der Sache. Nämlich die einen, die am Hof angestellt waren. Dazu gehören zum Beispiel Hofmusiker oder zum Beispiel Mozarts Vater, Leopold Mozart, war in Salzburg am Hof angestellt und hat Musik für den Hof geschrieben und zu Festen, zu Feierlichkeiten. Und auch eben die Musiker, die dort gespielt haben, waren dort fest angestellt. Und die andere Form, über die man sehr gut Bescheid weiß, sind Kirchenmusiker, weil die Kirche war ein riesiger Arbeitgeber. Da gehört zum Beispiel Bach dazu, der in der Thomaskantor war in Leipzig und Kantaten und Oratorien geschrieben hat und Musik für die Kirche, Orgelmusik. Und die dritte Art von Musikern, über die wenig berichtet wird, weil es niemand gab, der über sie berichtet hat, sind fahrende Musiker. und über die weiß man nicht so viel. Aber im Prinzip kann man die sich als sehr arme Musiker vorstellen, ähnlich wie eben zum Beispiel Gaukler oder Narren, genau.
Also das war dann für das einfache Volk, die sind dann von Marktplatz zu Marktplatz oder so gezogen und haben da dann gespielt.
Ja, genau. So, oder vor allem auch gesungen, also einfach mit einer Laute, das ist so eine alte Gitarre im Prinzip, einfach gesungen.
Und wenn man sich die anderen beiden Kategorien, die Dokumentierten, anguckt, wenn das jetzt alles quasi Festanstellung mit Arbeitgebern, die klare Visionen auch haben, wahrscheinlich auch Vorstellungen, wie Musik zu klingen hat, wie viel weiß man darüber, quasi über das, was es dann an Vorgaben war, dass da ein Komponist kann ja dann nicht so frei agieren oder ein Musiker auch, wenn er ja einem Auftraggeber verpflichtet ist.
Das ist richtig. Die Einstellung zur Musik war sehr anders. Musik galt einfach als Dienstleistung. Und wie wenn man jetzt heute eine Pizza ausliefert oder sowas, das musste einfach in dem Rahmen funktionieren und nachher musste eine Pizza oder eine Kantate sonntags auf dem Tisch stehen. Und dann, wenn das nicht funktioniert hat, dann wurde man rausgeschmissen. Oder je nach Hof schlimmer, aber dann wurde man eben rausgeschmissen. Das war einfach ganz klar ein Service und dementsprechend festgelegt waren auch die Formen. Also zum Beispiel Johann Sebastian Bach, jeden Sonntag eine neue Kantate. Die Kantaten, die Texte waren vorgegeben durch die Bibel zum Beispiel. Die Form war vorgegeben durch die Form des Gottesdienstes. Wann das im Gottesdienst war, war vorgegeben. Die Länge war deshalb auch klar. Riesig großer. Und die Besetzung war auch klar, weil das war das, wo halt Geld dafür da war. Also eine riesig große Freiheit hatte man tatsächlich nicht. Das ändert sich eigentlich erst mit Mozart und tatsächlich Beethoven, die dann das Risiko eingegangen sind und eben ihre eigenen Werke auf eigenes Risiko verkauft haben oder sich haben Aufträge geben lassen. Also das ist eigentlich eine neue Erfindung.
Wie konnte man dann, also Bach war ja trotzdem unglaublich kreativ, wie konnte man unter diesen eben schwierigen Voraussetzungen da so eine, doch eine eigene Kreativität entwickeln?
Ja, Bach war sehr kreativ, allerdings ist Bach natürlich auch die oberste Spitze. Also es gibt einfach auch Musik in Massenproduktionen aus dieser Zeit, die leider zum Glück verloren gegangen ist. Das ist auch ein Grund häufig, warum zum Beispiel heute Barockmusik auch als langweilig angesehen wird und als ähnlich klingend, weil natürlich man musste sehr viel schreiben und dafür hatte man einfach Formen und Vorlagen, die man genutzt hat und dann versucht im Idealfall in diesen Formen kreativ oder gut zu sein, aber es gab auch viel Massenware, sage ich mal heute, wie zum Beispiel heute in der Filmmusik auch. Es gibt ein paar riesige Hits, zum Beispiel Herr der Ringe hat tolle Filmmusik, aber es gibt eben auch Filmmusik, die einfach am Band geschrieben ist.
Fahrstuhlmusik oder so dann auch, ja.
Ja, genau.
Und was sagst du den Leuten, wenn du mal wieder hörst, hey, Barockmusik ist doch langweilig?
Naja, dann im Idealfall lade ich sie zu dem Konzert ein, weil mein Ziel ist eigentlich immer, auch wenn ich Programme mache, dass die Musik muss begeistern. Und ich habe auch Musikbeispiele mitgebracht, die das dann sehr gut zeigen noch. Einfach die Musik des Barock hat unglaublich viel Energie, sehr viel Begeisterung und das ist eigentlich das, was ich dann versuche durchzubringen.
Und was sind denn da die Unterschiede im Vergleich zu jetzt dieser Massenware und dem, wo du diese Begeisterung spürst und auch transportiert bekommst?
Es hat viel mit der Umsetzung natürlich zu tun. Ein Lehrer von mir, der Reinhard Göbel, sagt dann immer, je schlechter das Stück ist, desto besser muss man das umsetzen. Und je besser das Stück ist, desto weniger schwer ist es zu spielen letztendlich. Und das hat damit sehr viel zu tun. Also oft ist es die Umsetzung, aber manchmal ist einfach auch in sehr kurzer Zeit Musik entstanden und die konnte dann nicht so qualitativ ausgearbeitet sein, ist strukturell von der Harmonik relativ einfach und so. Und dann wird es schwieriger.
Aber ein gutes Ensemble kann auch das sogar noch retten.
Ja, absolut.
Wir sind noch dabei gewesen bei der historischen Aufführungspraxis und bei der Barockvioline. All das studierst du doppelt parallel in Salzburg. Wie ist das Studium? Wie läuft das ab? Wie viel Praxis ist dabei? Wie viel Theorie das Verhältnis? Und wie kriegst du alles unter einen Hut?
Also Praxis und Theorie ist sehr klar aufgetrennt. Also eben, ich, wie schon angesprochen, ich studiere zwei Studienfächer. Einmal die Barockvioline bei Professor Mayumi Hirasaki und einmal die historische Aufführungspraxis bei Professor Reinhard Göbel. Und Theorie und Praxis sind relativ klar aufgetrennt. Barockvioline ist die Praxis, das ist, dass die Finger laufen und an die richtige Stelle fallen. Und natürlich auch musikalische Sachen. Und die Theorie, zum Beispiel wer hat wann was gesagt und warum ist das falsch, das ist dann bei der historischen Aufführungspraxis. Und einfach auch Partituren und Quellenkunde und Stücke kennen, das gehört alles zur historischen Aufführungspraxis, genau.
Und also bei der Violinstudium ist wirklich fast alles Praxis, da ist Theorie ein Randerscheinung.
Also es gehört natürlich immer irgendwie Theorie dazu, musikalische Gestaltung und zu wissen, wie man Dinge spielt oder warum man Dinge spielt, auch historischen Kontext ist immer wichtig, für jedes Stück, für jeden Musiker. Aber quasi diese ganz detaillierten Hintergründe und wirklich tief in die Quellen und auch in obskurere Quellen, sage ich jetzt mal, einzutauchen, das ist dann der Job für historische Aufführungspraxis, genau. Aber wirklich üben und Technik und Etüden, das gehört alles zum Violinstudium dazu.
Gibt es da so quasi, wie ist da dein Stundenplan so? Gibt es da so standardmäßig, ist das auch von Semester zu Semester, dann ändert sich's?
Ja, man hat natürlich Nebenfächer. Gerade in den frühen Semestern hat man auch viele Nebenfächer, Tonsatz, Gehörbildung, Klavier oder Cembalo als Nebenfach und lauter solche Sachen. Aber in den späteren Semestern hat man nicht mehr ganz so viele Vorlesungen und muss eigentlich selber einfach seinen Tag einteilen, um zu üben und zu lernen und wann, wie im normalen Studium eben auch. Man muss viel einfach selber nach- und vorbereiten.
Wie viel übst du?
Das kommt ein bisschen drauf an, aber so an Tagen, wo ich Zeit habe, so 4 bis 5,5 Stunden.
Läuft es dir leicht von der Hand dann oder musst du dich auch manchmal überwinden?
Das kommt auf verschiedene Faktoren an, würde ich sagen. Also generell übe ich schon gern, aber manchmal ist es auch sehr mühsam und gerade auch zum Beispiel, wenn es sehr feucht ist und sehr warm, die Darmsaiten mögen das gar nicht. Die werden dann sehr schwer zugänglich. Man kann das ein bisschen wie mit so einem großen Laster vergleichen. Die bewegen sich dann einfach nicht gut und dann macht es auch weniger Spaß. Aber da muss man durch und das ist auch der Teil, der dann irgendwo Arbeit ist, aber das gehört genauso dazu, wie einfach das Spaß haben und das dran lernen.
Was gibt es da sonst noch so für verschiedene Bausteine beim Üben? Also viel auch so einfach Fingerkunde, Fingerübungen, Tonleitern so oder auch schon ja, am Stück feilen?
Genau, also der Hauptteil bei meinem Arbeiten ist Technik. Morgens 1-2 Stunden Technik mindestens, dann ist mir morgen meistens auch rum. Nachmittags weiter Technik, zum Teil dann die Technik kann auch verknüpft werden mit Sachen, die man spielen muss. Zum Beispiel Doppelgriffe kann man sehr gut verknüpfen, wenn man schwierige, zum Beispiel Bach-Solosonaten spielt, dann kann man da durchaus seine Doppelgriff-Etüden damit verknüpfen. Und dann am Ende im Prinzip noch eine halbe oder eine Stunde, je nachdem, noch Arbeit an den Stücken musikalisch.
Was heißt Doppelgriff?
Das heißt, das ist, wenn man auf einer Geige mehrere Töne gleichzeitig spielt. Und das ist natürlich sehr viel schwerer, als wenn man nur einen Ton gleichzeitig spielen müsste, weil man muss auf mehreren Seiten die richtigen Finger zur richtigen Zeit genau an die richtige Stelle legen.
Und auch mit dem Bogen muss man ja anders auch zwei Seiten gleichzeitig anspielen.
Dann, genau, oder sogar noch mehr, also 2 bis 4 eben. Und
kriegt man 4 Seiten gleichzeitig?
Nicht ganz gleichzeitig. Man muss dann ein bisschen tricksen, dann hat man diese Arpeggios eben. Aber es ist durchaus eben der Bogen von der Barockvioline und die Saiten bieten das durchaus an, dass man auch mal mehr als 2 Saiten gleichzeitig spielen kann.
Was ist vom Körperlichen her nochmal, also die Fingerkuppen, die Fingergelenke, gibt es da irgendwas zum Schmieren?
Also man übt viel, sehr, sehr viel Genauigkeit natürlich, damit auch wirklich die Intonation sehr sauber ist. Auch Geläufigkeit und Koordination, weil eben zum Beispiel, wenn man Doppelgriffe spielt und viele Doppelgriffe hintereinander, muss man zum Teil 3 bis 4 Finger gleichzeitig umsetzen. Und das braucht sehr viel Koordination. Und man kann es im Prinzip mit dem Sport sehr gut vergleichen. Wenn man Fußball spielt, dann muss man natürlich auf jeden Fall jeden Tag Pässe üben und Tore schießen üben und Elfmeter üben und Freistöße und was auch immer. Aber man muss auch jeden Tag ausgiebig ins Fitnessstudio gehen, damit man fit bleibt.
Und wie sieht's aus mit der Bogenarm? Was, also auch das ist ja, da braucht man ja auch, das kann ja auch auf die Schulter gehen, wenn man sich verkrampft. Wie kriegt man da die entsprechende Flinkheit und Lockerheit hin?
Dass man sich nicht verkrampft, ist ein bisschen weniger eine Frage des Trainings, mehr der mentalen Aufmerksamkeit und dass man eben sich nicht verkrampft und nicht fest wird. Aber Etüden für den Bogen gibt es natürlich auch sehr viele, das ist ein großer Teil. Also die grundlegende Musik entsteht links und dann geht rechts erst richtig los, schwer zu werden, also mit dem Bogen.
Und was heißt das dann?
Das, also hauptsächlich, dass die Töne wirklich so entstehen, wie man sie will, dass die Töne geformt werden. Und je mehr man daran auch lernt und übt, desto mehr wird einem bewusst, dass man eigentlich immer noch viel, viel mehr lernen und üben muss. Und die Präzision, dass es jedes Mal wiederholbar kommt, ist sehr schwer. Die muss man wirklich sehr gut trainieren. Wenn man auch nur dann in Aufregung ein kleines bisschen zu schnell oder zu hart den Bogen aufsetzt oder auch einfach in die falsche Richtung streicht, dann ist es ein Riesenunterschied zum Ideal, sage ich jetzt mal.
Und wie gehst du mit Fehlern um und auch deine Profs? Wird es da hart kritisiert oder?
Ja, man muss sehr aufmerksam sein. Man muss sehr aufmerksam sein und man muss sich immer sehr genau zuhören und immer sehr genau reflektieren. Und zwar nicht im Konzert. Im Konzert, Fehler im Konzert passieren und sollten nicht passieren, aber im Konzert ist nicht der Zeitpunkt, die zu korrigieren. Das ist so einer von meinen Ansätzen. Ein Konzert ist immer die Summe oder der Durchschnitt daraus, wie gut man vorher geübt hat und vorbereitet hat. Deshalb gibt es eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, nervös zu werden, weil entweder man hat es vorher gut genug vorbereitet, dass der Durchschnitt dann perfekt ist, oder man hat es nicht genug vorbereitet, aber dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn Fehler passieren.
Also ich höre raus, du bist sehr selbstkritisch dann auch, also dich selber zu reflektieren, aber wie ist das denn von Seiten dann der Profs? Also man hat ja auch so Bilder aus Filmen, dass da auch so richtige Tyrannen einem versuchen, Fehler auszutreiben. Hast du sowas auch schon erlebt?
Ich habe das große Glück, dass meine Violinprofessorin sehr nett ist und auch pädagogisch sehr gut das alles kann. Deshalb kommt es eigentlich nicht vor, dass jetzt, wie man das vielleicht aus Horrorszenarien kennt oder sowas, dass dann der Professor einen anschreit oder total niedermacht. Das kommt bei ihr nicht vor. Mir ist es eigentlich so noch nicht begegnet. Ich meine, harte Kritik, damit muss man immer leben. Das gehört dazu, sonst ist es irgendwo der falsche Job. Auch harte Kritik an sich selber, damit muss man auch umgehen. Aber solche Szenarien habe ich jetzt noch nicht erlebt.
Wie war es, als du angefangen hast mit 6? War das da eher spielerisch leicht oder ging es da auch schon gleich zur Sache?
Ich habe das große Glück, dass ich da nicht drauf so sehr gedrängt wurde oder nicht von vornherein irgendwie, heute nennt man das ja Helikopter-Parents oder sowas, darauf so gedrängt wurde, jetzt unbedingt jugendmusiziert zu spielen und wenn man nicht bis in Bundeswettbewerb kommt, dann ist das Jahr vorbei oder sowas. Da hatte ich das große Glück, dass ich da sehr leicht damit umgehen konnte und nicht den Druck hatte und einfach entdecken konnte und selber üben und Stücke, die ich gerne mochte, meistens spielen durfte und ja, einfach die Musik entdecken und erkunden.
Und dann ist der Wunsch in dir selber gewachsen, das auch weiter zu vertiefen und noch mehr Zeit und Energie reinzustecken.
Ja, genau.
Wie war wie ist denn so eine Aufnahmeprüfung gewesen dann am Mozarteum? Das ist ja jetzt schon irgendwie europaweit irgendwie sicher was Führendes und die haben sicher viel mehr Bewerbungen als Plätze, oder?
Ja, also immer wenn Aufnahmeprüfungen im Mozarteum sind, dann ist immer das ganze Mozarteum voll. Für mich war es irgendwie, es war eine interessante Situation. Es war eigentlich sehr unspektakulär. Man spielt sich ein, man trifft den Korrepetitor, den man vorher nicht kennt. Man gibt ihm die Noten, die er vorher nicht kennt. Und dann spielt man einfach mal und dann sagt die Kommission, ja, könnten Sie noch das Stück spielen oder haben Sie uns noch das und das vorbereitet. Man muss eben vorher ein Programm abgeben und nach 10 Minuten ist es vorbei und dann sieht man auf so einer kleinen Tafel vor der Tür, ob man jetzt zur Theorieprüfung zugelassen wird, also ob man dann noch eine Chance hat, weiterzukommen oder ob man wieder nach Hause fährt.
Also hopp oder top ist gleich entschieden dann.
Ja,
Daumen genau. Nach oben war beim Rausgehen für dich schon zu sehen.
Ja, also nicht sofort, aber man wartet dann eben, bis die anderen Bewerber fertig sind, aber dann weiß man im Prinzip sehr schnell, okay, das hat eine Chance. Man kann natürlich auch durch die Theorieprüfung und die Nebenfachprüfung fallen noch, aber eher selten. Also entweder man weiß, das hat noch eine Chance oder man weiß, okay, gut.
Und wie war dein Gefühl währenddessen? War das dann, hast du gedacht, ja, ich hab's? Lief gut?
Es weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, so spektakulär war das für mich gar nicht. Ich habe mein Zeug gemacht und ich wusste ja, dass meine Professorin auch eigentlich gerne möchte, dass ich bei ihr studiere. Das hilft natürlich auch sehr, wenn die Professoren wissen oder wenn man weiß, dass man auch Rückhalt von den Dozenten hat, dann ist das eine große Sache. Und ja, war eigentlich ganz unspektakulär, wie gesagt.
Und wie ist Salzburg so als Stadt jetzt? Hast du dich eingelebt dort?
Oh, Salzburg ist natürlich eine super coole Stadt. Also es ist eine Stadt, wo andere Leute Urlaub machen. Ich meine, für mich nicht ganz, weil ich arbeite ja dort im Prinzip und wenn mich dann Leute immer wieder fragen, und wie ist der Dom oder wie ist die Altstadt, dann sage ich immer, ja, da bin ich schon mal mit dem Fahrrad durchgefahren, da habe ich schon mal was von gehört. Aber es ist natürlich eine super tolle Stadt und sie ist auch nicht so, es sind nicht so viele Leute in der Regel da, wie jetzt zum Beispiel in Wien oder auch in München und das passt mir eigentlich sehr gut und die Uni ist natürlich fantastisch.
Ist es dann auch, sind das auch dann barocke Gebäude, in denen man das Ganze auch darbieten darf, zum Teil?
Ja, also gerade zum Beispiel die alte Musik in Salzburg ist in einer eigentlich einer kleinen Außenstelle, in einem kleinen Landschloss der Frohenburg. Das ist dann wirklich eigentlich ziemlich cool, weil man hat gleich dieses Ambiente dazu und das ist auch in einem größeren Park mitten in Salzburg. Dann sieht man da noch die Berge und es ist alles grün außenrum. Ja, das ist ziemlich cool.
Wie ist denn so die Perspektive für dich jetzt so als Musiker, Geiger? Du setzt da drauf, du studierst es und ja, spielst auch schon Aufführungen. Wie blickst du jetzt auf die Zukunft, auch quasi mit einem Berufsziel Geiger?
Das ist ja eigentlich, also man, das ist eine Frage, die kann man immer schwierig beantworten, weil man viel davon nicht selber in der Hand hat. Also entweder man bekommt mal die Einladung zu den großen Orchestern oder eben nicht. Oder man schafft es, eine Stelle an der Universität zu bekommen oder eben nicht. Man kann natürlich viel machen, um irgendwie seine Chancen zu verbessern und auch Networking und Leute kennenlernen, mit Leuten spielen, auch mal einfach in den Orchestern vorspielen und sowas. Aber es ist nie garantiert und deshalb muss man auch immer darauf vorbereitet sein, dass es eben mal nicht klappen könnte oder dass es Rückschläge gibt. Und genau. Und einen Plan B in der Hand zu haben, ist vielleicht auch nicht schlecht. Gerade in der Corona-Krise haben viele Musiker da noch umgesattelt oder haben noch Jura studiert. Oder ein fantastischer Klarinettist, der auch historische Klarinette spielt, ist einfach Kindergärtner geworden, halbwöchig oder halbtags, und spielt nebenher Klarinette. Also man muss einfach immer drauf gefasst sein, dass man nicht weiß, was kommt.
Das könnte bei dir dann die Wiederaufnahme des Informatikstudiums sein dann, ja.
Genau, zum Beispiel.
Und welche Faktoren spielen noch eine Rolle, auch wenn du sagst, Networking, sich quasi, man hat manche, was hat man selber in der Hand und was hat man nicht in der Hand?
Also zum Beispiel der Felix und der Vielklang ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was man selber in die Hand nehmen kann. Man kann selber Konzerte organisieren, man kann Freunde, andere Ensembles einladen, man kann ein Festival machen. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was man selber in der Hand hat. Oder man kann eben Leuten vorspielen, man kann Kurse machen, man kann, also ich meine, die Grundlage ist, man kann üben. Man kann gut werden, so gut wie möglich. Das ist immer das grundlegende Ziel. Es gibt zum Beispiel, man kann Akademien machen, zum Beispiel in Stuttgart gibt es die Internationale Bach-Akademie, die veranstaltet einmal im Jahr so einen Kurs. Da war ich eben zum Beispiel dieses Jahr auch dabei und da bekommt man Praxis, man kennt Leute lernen, man ist eben auf dem Radar von den Orchestern und von den Ensembles und den Festivals, genau.
Was wäre so dein absolutes Traumziel da?
Also eine Mischung aus in den guten Ensembles spielen. Und ich würde auch sehr gerne an der Uni unterrichten, tatsächlich.
Du spielst am 4. September Bach & Breakfast hier im Stadtwerke Kulturwerk am Stauwehr. Was habt ihr euch da ausgewählt?
Wir haben ein ganz interessantes Programm aus verschiedenen Sonaten ausgewählt. Und das Coole ist eigentlich, dass jede von den Sonaten ist ganz grundlegend anders. Wir werden zum Beispiel eine Sonate von Schmelzer spielen. Das ist ein Salzburger Komponist. Die ist im Prinzip eine große Passacaglia oder Chaconne, also mit gleichbleibendem Bass. Ein wunderschönes Stück und hat ganz verschiedene Charaktere direkt ineinander eingeflossen. Dann das zweite Stück wird von Corelli eine Sonate sein in D-Moll. Das heißt zwar eigentlich, also dieses Werk heißt Sonate, aber das sind Tanzsätze, die aneinander gesetzt sind. Und das ist faszinierend zu sehen, wie er das dann umsetzt und macht. Und dann werden wir von Johann Sebastian Bach eine Sonate für Violine und Obligates Cembalo spielen in C-Moll. Und das ist sehr faszinierend, wie Bach diese Stimmen ineinander laufen lässt. Das läuft wie ein Uhrwerk die ganze Zeit 16. durch, ist auch hochvirtuos zu spielen, vor allem für den Cembalisten, für den Tim Krüger. Und auch sehr schwer zusammenzuspielen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und als Letztes werden wir eine Sonate von Karl Philipp Emanuel Bach spielen. Das ist ein Sohn von Johann Sebastian Bach. Das ist dann schon ein bisschen später, schon ein bisschen galanter, mehr im Stil der Klassik. Ein Wegbereiter der Klassik ist er im Prinzip. Und 4 Sonaten heißen alle Sonaten, sind alle ganz unterschiedlich.
Wie bereitest du dich darauf vor? Habt ihr auch Zeit zusammen zu üben?
Ja, also wir haben einzeln muss man das alles vorbereiten, weil das ist zu schwer, um das zum Blatt zu spielen und das wäre auch dem Anlass überhaupt nicht angemessen. Und dann haben wir diverse Proben jetzt auch noch in den kommenden Wochen einfach zusammen und werden die Stücke zusammen üben und proben und dann, genau.
Wie blickst du auf so diese Atmosphäre, Matinee mit Frühstück, wenn dann Leute essen, wenn du spielst?
Ah, da freue ich mich schon sehr drauf. Also das ist durchaus auch sehr historisch, einfach während dem Essen ist dann Musik und die Musik ist natürlich schon irgendwie eine Hauptsache, aber auch nicht die einzige Hauptsache. Das ist sehr historisch.
Also auch dann nichts Schlimmes, wenn dann nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit für die Musik da ist, sondern die Leute sich auch noch leise unterhalten. Geht es auch da dann?
Ja, leise unterhalten weiß ich noch nicht, ob das so gut geht. Aber ich meine, wir werden natürlich unser Bestes tun, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen.
Jetzt hast du auch erzählt, du bist ja nicht nur beim Vielklang, nicht nur in Salzburg aktiv, sondern du hast ja auch schon viele Jobs quasi als Geiger. Du bist Meistersolist beim Bayerischen Jugendbarockorchester.
Genau, da bin ich Konzertmeister seit 2016 und mache sehr viel mit denen. Und das sind ganz tolle Leute, ganz tolles Orchester. Ein Jugendorchester, das ist dann im Prinzip Nachwuchsarbeit für die Barockwelt. Wir spielen, also das Orchester ist so im Bereich zwischen 12 Jahren, ist der Jüngste oder die Jüngste, und so 23, 24 sind dann die Ältesten. Und wir spielen alle auf historischen Instrumenten mit Barockbögen auf historischen Saiten. Haben auch Unterricht bei ein paar der führenden Leuten im Barock, in der Barockwelt quasi, sage ich jetzt mal. Und spielen Konzerte auch mit Solisten und mit Chören und ja.
Irgendwann fliegt man raus, wenn man zu alt ist.
Ja, so ähnlich, ja.
Und da hast du bald einen Auftritt auch, ja, und bist dann quasi da der Solist, in einem herausragender Solist dann aus dem Orchester, ja?
Ja, also ja, ich bin dort schon Konzertmeister und arbeite auch, wir spielen ohne Dirigent. Das heißt, ich leite dann das Orchester in den Konzerten. Und eben im Herbst darf ich jetzt eben dieses Wieling-Konzert, was wir gerade gehört haben, mit denen auch spielen. Und da muss ich auch noch ein bisschen üben.
Wie ist das so? Ist es dann auch ein Job, wenn es keinen Dirigenten gibt und du der Meister bist, dann wirst du auch bezahlt dafür?
Nein, in dem Fall nicht. Das mache ich ehrenamtlich, weil in diesem Orchester habe ich auch angefangen. Da spiele ich schon sogar länger mit, als ich hatte von ihnen auch eine Barockgeige bekommen, als ich dann zum Vielklang hier zum Kurs gegangen bin und so. Und das ist einfach eine zweite Familie.
wenn du es gerade nochmal sagst, Barock, Geige, was hast du denn alles für eigene Instrumente und was hast du für ein Verhältnis zu deinen Geigen? Nimmst du die mal auch, na, jetzt nicht ins Bett vielleicht, aber so ein persönlicher Bezug entsteht da ja sicher, wenn man so viel teilt.
Ja, also in der historischen Szene muss man meistens mehrere Violinen haben oder mehrere Instrumente. Das hat auch mit der Stimmung zu tun. Also zum Beispiel unser Kammerton, nachdem wir das A stimmen, ist in der Regel auf 415 Hertz, im Gegensatz zu 440 Hertz, wie es modern gemacht wird. Wenn man klassische Literatur spielt, dann stimmt man oft auf 430 Hertz. Das ist sehr merkwürdig. Das ist irgendwie so mittendrin, das ist so ein Viertelton zwischen allem, was gut und böse ist. Aber es macht auch Spaß, damit zu spielen. Und dadurch verändert sich auch immer die Form des Klangs und der Klang an sich. Und mit diesen, der Barock und Klassik an sich ist ein riesiger Begriff. Also das umfasst mehr als 200 Jahre. Barock von 1600 ungefähr bis 1750 und dann die Klassik von 1750, Mozart ist 1756 geboren zum Beispiel, bis so 1815, da wo Beethoven dann eben noch seine Sachen schreibt. Das ist einfach ein riesiger Zeitraum, in dem sich auch baulich sehr viel entwickelt hat. Deshalb muss man für verschiedene Epochen auch verschiedene Instrumente haben. Abgesehen davon, dass ich zum Beispiel auch noch Bratsche spiele und auch noch eine sehr schöne Bratsche habe. Und genau, aber Instrumente zu finden und auszusuchen ist immer ein großer Job, sage ich mal. Da sucht man lang und achtet auf sehr viel und probiert viele Instrumente aus und man muss auch Glück haben.
Welches ist deine Lieblingsgeige und warum?
Ich glaube, das sage ich jetzt lieber nicht, sonst sind die anderen beleidigt.
Meinst du, die hören zu?
Vielleicht, nein. Ich hab eine sehr schöne Barockvioline, auch von einer Tübinger Geigenbauerin, die restauriert hat, die Almut Schubert. Ich habe eine, wie gesagt, eine sehr schöne, sehr alte Bratsche von ungefähr 1720, auf der spiele ich sehr, sehr gerne. Und ich habe eben verschiedene Instrumente in verschiedenen Kombinationen, auf denen ich sehr, sehr gerne spiele.
Wie viel muss man in die Hand nehmen, um so eine historische, restaurierte Violine sich zu organisieren? Das klingt ja fast nach Oldtimer und Geldanlage.
Ja, also die Instrumente, es sind natürlich professionelle Werkzeuge, also ganz günstig sind sie nicht, aber zum Beispiel moderne Instrumente sind sehr, sehr viel teurer. Das liegt einfach daran, dass es richtet sich natürlich immer nach einem Markt. Wenn was gekauft wird, dann ist es teurer. Und wenn nicht so viel Nachfrage danach ist und wenn es mehr spezialisiert ist, dann ist es eventuell auch mal günstiger. Und genau, also es ist natürlich schon teuer, aber es hält sich im Rahmen.
Also du wirst nicht arm deswegen.
Ja, am Anfang vielleicht schon, aber die Idee ist ja, dass man dann danach damit nicht arm wird.
Martin Schneider, vielen Dank, dass du da warst, Martin. Alles Gute, toi 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 und schönen Auftritt bei Bach & Breakfast im Stadtwerke Kulturwerk am 4. September, 10:30 Uhr geht's da los, ja?
Genau, vielen Dank.